SR Info. Bilanz am Abend.
Wie kann die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützt werden? Darüber beraten gerade in Berlin Vertreter aus zahlreichen Unterstützerländern. Bemühungen um einen Waffenstillstand und um humanitäre Hilfe, wie im Nahen Osten die Krisendiplomatie auf Hochtouren läuft, und 30 Jahre nach Kippen des Paragraphs 175. Was tut die Bundesregierung für die weitere Gleichstellung von queeren Menschen? Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Herzlich willkommen. Wiederaufbau. Bei dem Wort denken wir in Deutschland an die Nachkriegszeit. Der Krieg war vorbei, das Land kaputt, aber man hatte ein Ziel vor Augen. In der Ukraine ist die Situation eine andere. Der Krieg läuft. Trotzdem müssen die Menschen dort immer wieder Straßen, Häuser, Schulen, Energieversorgung wieder aufbauen, um das Land auch im Krieg überhaupt am Laufen zu halten. Eine denkbar schwierige Aufgabe. Und wie die Ukraine bei diesem Wiederaufbau nachhaltig unterstützt werden kann, darüber beraten seit heute und bis morgen in Berlin Vertreter aus 60 Ländern. Christina Nagel fasst Tag 1 für uns zusammen.
Eine Wiederaufbaukonferenz mitten im Krieg, das mutet viele seltsam an. Kann doch das, was heute aufgebaut wird, morgen schon wieder durch russische Angriffe zerstört werden? Wie nötig die Hilfe trotz allem auch schon jetzt ist, machte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Beginn der Konferenz deutlich. Die Energieinfrastruktur der Ukraine, erklärte er, sei eine der wichtigsten Zielscheiben für die russische Armee. Durch Angriffe mit russischen Raketen stehen 9 Gigawatt der ukrainischen Leistung nicht mehr zur Verfügung. Im vergangenen Winter wurden in der Spitze 18 Gigawatt benötigt. Das heißt, wir haben die Hälfte verloren. 80% der Infrastruktur für Wärmeerzeugung zerstört. Putin lasse weiter auf Wasser- und Gasspeicher zielen. Der Wiederaufbau sei dringend nötig, betonte Zelensky. Aber ohne ihre Investitionen, ohne Kredite, können wir das nicht stemmen. Das gilt auch für den Wiederaufbau generell. Straßen, Häuser, Leitungen müssen neu gebaut, Industrieanlagen, Schulen, Krankenhäuser wieder zum Laufen gebracht werden. Eine Mammutaufgabe, die Milliarden kosten wird. Die Weltbank schätzt die Schäden schon jetzt auf über 450 Milliarden Euro. Umso wichtiger aus Sicht von Kanzler Olaf Scholz, sich bereits jetzt Gedanken zu machen, wie der Wiederaufbau gelingen kann.
Angesichts der Dimension, über die wir hier reden, muss privates Kapital hinzukommen. Der Wiederaufbau der Ukraine, das ist und das muss auch ein Business Case sein. Dabei werden diejenigen vorne dabei sein, die sich frühzeitig engagieren, die ihre Wirtschaftsbeziehung zur Ukraine jetzt pflegen und ausbauen.
Hunderte deutsche Firmen seien bereits in der Ukraine aktiv, betonte Scholz. Das Handelsvolumen sei im Vergleich zur Vorkriegszeit sogar deutlich gestiegen. Und es gebe trotz der russischen Angriffe weiter Potenzial. Nicht nur im Bereich Landwirtschaft, sondern auch im Bereich der erneuerbaren Energien, der Digitalisierung und der IT. Doch auch der Kanzler weiß, dass Werben allein nicht reicht, um die Privatwirtschaft zu animieren, in einem Kriegsgebiet zu investieren. Es braucht nicht nur Rechtssicherheit in der Ukraine, sondern auch finanzielle Anreize.
Gemeinsam mit Partnern wie der Weltbank, der Europäischen Union und der japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit unterstützen wir zum Beispiel den ukrainischen Business Development Fund. Vorbild dabei ist die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte zusätzliche Unterstützungsgelder an. Zudem soll es EU-Garantien geben für Kredite in Milliardenhöhe, von denen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen in der Ukraine profitieren sollen. In den verschiedensten Bereichen wurden heute schon Vereinbarungen über eine weitergehende Zusammenarbeit unterzeichnet. Initiativen zu bündeln, Projekte im zivilgesellschaftlichen Bereich zu vernetzen, auch das ein Ziel der dritten Aufbaukonferenz. Russland, betonte Kanzler Scholz, werde sein Ziel nicht erreichen.
Die Ukraine geht den Weg, den die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich gewählt haben. Demokratisch, in Freiheit, in Europa. Und deshalb arbeiten wir heute in Berlin weiter am Wiederaufbau einer starken, freien, europäischen Ukraine.
Dass der Wiederaufbau gelingen wird, ist ein Satz, der auf der Konferenz oft zu hören ist, aus dem ein Optimismus spricht, der auch auf den Konferenzfluren zu spüren ist. Es gebe keine Mauer, die nicht fällt, betonte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei seiner Rede im Bundestag, wo er sich ausdrücklich bedankte für die umfangreiche Unterstützung, die Deutschland bisher geleistet habe. Die Ukraine werde das nie vergessen.
Christina Nagel hat Tag 1 der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zusammengefasst. Ein Tag, der auch eine klare Botschaft an alle war, die angesichts der festgefahrenen Lage eher schon resignieren. Und genauso eine Botschaft an Moskau, findet Berlin-Korrespondentin Barbara Kostolnik. Hier ist ihr Kommentar.
Ein Land wieder aufbauen, das immer noch und ständig beschossen und kaputt gebombt wird. Was soll das bringen? Nun, eine ganze Menge. Diese Wiederaufbaukonferenz in Berlin, die dritte übrigens bereits, seit Russland seinen verantwortungslosen Angriff auf seinen Nachbarn gestartet hat, bringt in allererster Linie eine Botschaft an Putin. Du wirst dieses Land nicht zu Boden zwingen. Du wirst es dir nicht einverleiben, ausschlachten und deinem Willen unterwerfen. Ein großer Teil der Weltgemeinschaft lässt das nicht zu. Und zwar nicht nur, indem die Weltgemeinschaft Waffen liefert, mit denen sich die Ukraine verteidigen kann, sondern indem sie den Menschen in der Ukraine zeigt, wir vertrauen auf euch, eure Widerstandskraft und wir bauen mit euch euer Land wieder auf. Straßen, Häuser, Kraftwerke, Fabriken. Natürlich ist niemand so naiv zu glauben, dass das von jetzt auf gleich passiert. Das ist ein langfristiges Versprechen, aber es ist ein immens wichtiges Versprechen. Eines, für das auch die Wirtschaft und ihr Engagement gebraucht werden. Russland wird das alles nicht von seinem mörderischen Krieg abbringen. Der russische Präsident hat allzu oft klar gemacht, was er von einer unabhängigen Ukraine hält. Nichts. Daher muss ihm von allen Seiten signalisiert werden, dass er damit nicht durchkommt, dass die Unterstützer der Ukraine und damit die Unterstützer des Völkerrechts und eines freien Europas nicht nachlassen werden, diesem Land und seinen geschundenen Menschen beizustehen. Und genau das macht diese Konferenz.
Die Meinung von Barbara Kostolnik. Was sind wohl die wichtigsten Jobanforderungen für einen Außenminister? Man merkt es in diesen Tagen wieder: diplomatisch, geduldig, beharrlich, nicht reisekrank und nochmal geduldig. Deutlich wird das an US-Außenminister Blinken, der zum mittlerweile 8. Mal seit Beginn des Gazakriegs in den Nahen Osten gereist ist. Letzten Endes, um sich für den von US-Präsident Biden vorgeschlagenen Friedensplan einzusetzen. Unterstützung gibt es seit gestern auch von der UNO. Der Sicherheitsrat hat sich hinter diesen Friedensplan gestellt und der US-Außenminister, er sieht, wie er sagt, ein Zeichen der Hoffnung. Wie groß dieses Zeichen sein könnte, das berichtet Bettina Meyer aus Tel Aviv. All of
them now! Stoppt den Krieg, SOS USA. Mr. Biden, schließen Sie eine Vereinbarung ab. Mit diesen Aufschriften auf Plakaten begrüßten Angehörige der Geiseln US-Außenminister Antony Blinken, der sich während seines Besuchs in Tel Aviv und Jerusalem auch an sie wandte. Vor dem Kempinski-Hotel in Tel Aviv schüttelte er Hände, nahm sich Zeit, um Angehörigen Mut zu machen. Wir arbeiten jede Minute daran, die Geiseln zurückzubringen. Die Welt hat im UN-Sicherheitsrat sehr deutlich gesprochen. Das ist es, was ganz offensichtlich jeder will. So Blinken zu den Familien. Nur was die Terrororganisation Hamas will, wie sie auf den Drei-Stufen-Plan der US-Regierung, der mit Israel abgestimmt sein soll, reagiert, weiß keiner. Blinken wertet es als Zeichen der Hoffnung, dass die Hamas die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat schriftlich begrüßte. Arabische Medien stellten klar, dass dies aber keine formale Zustimmung sei. Auch dessen ist sich Blinken bewusst. Everyone's vote is in, except for one vote, and that's Hamas. Jeder hat abgestimmt, nur einer nicht, die Hamas. Jetzt muss die Hamas die Vereinbarung voranbringen oder auch nicht. Es ist klar, was die internationale Gemeinschaft will, was die Familien der Geiseln wollen und was die Menschen in Gaza so dringend brauchen. Of Gaza so desperately need. Ein Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen und dass die israelischen Geiseln nach Hause zurück können. Das ist das Ziel des Vorschlags der US-Regierung. Im Gegenzug sollen sich die israelischen Truppen aus Gaza zurückziehen. Auch von einem Wiederaufbauplan ist die Rede. Doch liest man den Plan genauer, ergeben sich mehr Fragen als Antworten, meint Giora Eiland, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und Ex-Militärkommandant der israelischen Armee. Die Chancen, dass die Hamas zustimmt, sind nicht allzu hoch. Zum Beispiel ist davon die Rede, dass in der dritten Phase beim Wiederaufbau die Leichen ausgehändigt werden sollen. Aber wann genau steht da nicht? So ein Projekt kann 5 Jahre dauern. Sollte der Wiederaufbau unter Führung der Hamas vonstatten gehen, bleibt sie nicht nur an der Macht. Die ganze Welt wäre ihr dabei behilflich zu herrschen. Für die Hamas ist der Plan schwierig, weil nicht eindeutig vom Ende des Krieges die Rede ist. Für sie ist das aber der wichtigste Punkt. So Eiland. Bei seinem Besuch wollte sich Blinken offenbar auch rückversichern, ob die israelische Regierung noch hinter dem Vorschlag steht. Immerhin haben die USA einen wichtigen, als moderat geltenden Gesprächspartner Benny Gantz, Minister im Kriegskabinett, verloren, der zurücktrat. Es herrsche dennoch ein starker Konsens, mit dem Plan voranzukommen, sagte Blinken nach einem Treffen mit Israels Premier Netanyahu und mit Verteidigungsminister Gallant. Es gibt aber auch Stimmen in Israel, die das bezweifeln. So muss Netanyahu jetzt wieder stärker auf seine rechten Koalitionspartner hören, die nicht am Ende des Krieges interessiert zu sein scheinen. Davor warnte auch Oppositionsführer Yair Lapid, der sich ebenfalls mit Blinken traf. Unser Land und die USA werden nicht ruhen, bis es eine Vereinbarung gibt. Wir müssen nur noch diese verrückte Regierung überzeugen, zuzustimmen. Leute, wir sind bei euch, wir lieben euch, wir werden nicht aufhören, mit euch zu kämpfen. Still blieb es um Benjamin Netanyahu selbst und seine Regierung. Er äußerte sich weder zum Besuch des US-Außenministers noch zur Annahme der Resolution für eine Waffenruhe im UN-Sicherheitsrat.
Und während US-Außenminister Blinken sich für den Friedensplan einsetzt, hat in Jordanien ein internationaler Notfallgipfel begonnen. Das Ziel, so sagen es die Veranstalter, Wege finden, wie die Weltgemeinschaft stärker auf die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen reagieren kann. Dass das Bewusstsein dafür da ist, zeigen die Teilnehmerzahlen. Vertreter aus mehr als 70 Staaten sind angereist. Außerdem sind zahlreiche Nichtregierungsorganisationen dabei. Heiko Wörz berichtet.
Mit deutlichen Worten beschrieb UN-Generalsekretär Guterres die Lage im Gazastreifen beim Notfallgipfel in Jordanien. Er sagte, seit den schrecklichen Hamas-Terroranschlägen vom 7. Oktober in Israel und der Entführung von Männern, Frauen und Kindern nach Gaza seien 8 Monate vergangen. 8 Monate unerbittliches Leid für die palästinensische Zivilbevölkerung, so Antonio Guterres in dem jordanischen Kongresszentrum am Toten Meer. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Massakers und Tötens in Gaza übertreffen alles bisherige in meiner Amtszeit als Generalsekretär. Mindestens 1,7 Millionen Menschen, 75% der Bevölkerung Gazas, wurden vertrieben, viele davon mehrfach durch die israelischen Angriffe. Nirgendwo ist es sicher. Der ägyptische Präsident al-Sisi, einer der Ausrichter der Konferenz, ließ keinen Zweifel daran, wer aus seiner Sicht schuld an der katastrophalen Lage der Menschen in Gaza ist. Die Verantwortung für die noch nie dagewesene humanitäre Krise im Gazastreifen trägt direkt die israelische Seite. Diese Krise ist die Folge eines verheerenden Vergeltungskrieges gegen den Gazastreifen, seine Infrastruktur und sein Gesundheitssystem. Dabei werden Hunger und Blockade als Waffen eingesetzt, um das Leben in Gaza unmöglich zu machen und seine Bewohner zu vertreiben, ohne jegliche Beachtung oder Respekt des internationalen und humanitären Völkerrechts. Al-Sisi forderte eine sofortige Waffenruhe und eine Zwei-Staaten-Lösung. Das sei der einzige Weg zum Frieden in der Region. Die Hoffnungen, dass der Gipfel in Jordanien die Not der Menschen in Gaza lindern kann, ist groß. Inas Hamdan, Sprecherin des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, kurz UNRWA, sagte dem ARD-Studio Kairo kurz vor dem Gipfel:
Wir gehen davon aus, dass diese Konferenz auf die Notwendigkeit drängen wird, regelmäßig und ausreichend Hilfe nach Gaza zu lassen, da die Lage der Vertriebenen in Gaza erbärmlich und dramatisch ist. Daher sollten die Grenzübergangsstellen geöffnet werden und Hilfslastwagen sollten durchgelassen werden.
Palästinenser Präsident Abbas sagte, dass seine Regierung bereit sei, die Regierungsgeschäfte im Gazastreifen von der Hamas zu übernehmen. Seine Regierung im Westjordanland könne auch alle Grenzübergänge zum Gazastreifen kontrollieren und mit allen Staaten und einschlägigen internationalen Organisationen kooperieren. Wie genau, das ließ er allerdings offen.
Weitere Meldungen des Tages jetzt in kurz und knapp mit Roswitha Böhm.
Im Fall der Messerattacke auf einen 21-Jährigen in einem Regionalzug in Saarbrücken geht die Staatsanwaltschaft von versuchtem Mord aus. Wie ein Sprecher dem SR mitteilte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Täter eingeleitet. Der 32-Jährige soll vermutlich noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Täter und Opfer sollen sich nach bisherigen Erkenntnissen zufällig im Zug begegnet sein. Nach dem Messerangriff in der Regionalbahn will das Saarland die Prävention stärken. Innenminister Just kündigte an, das Saarland werde am Freitag im Bundesrat einer Initiative des Landes Niedersachsen beitreten. Sie sieht eine Verschärfung des Waffenrechts vor. Unter anderem sollen demnach Springmesser generell verboten werden. Die Landesregierung will laut Joost zudem eine Rechtsverordnung auf den Weg bringen, um Waffen- und Messerverbotszonen im Saarland einrichten zu können. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, mehr Planstellen für Bundespolizisten zur Verfügung zu stellen. Sie sollen für mehr Sicherheit an Bahnhöfen und Streckennetz sorgen. Der CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb der ehemalige Bundesumweltminister und ehemalige saarländische CDU-Landesvorsitzende am Samstag im Alter von 85 Jahren. Töpfer war unter Kanzler Kohl von 1987 bis 1994 Bundesumweltminister und später Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Er galt als weltweit gefragter Experte für Umweltpolitik. Von 1990 bis 1995 war Töpfer Vorsitzender der CDU Saar. Er scheiterte bei der Landtagswahl zweimal an Ministerpräsident Oskar Lafontaine.
Éric Ciotti ist Parteichef der konservativen Républicains in Frankreich. Er hat sich am frühen Nachmittag für ein Wahlbündnis mit dem extrem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen ausgesprochen. Für viele seiner Parteikollegen hat Ciotti damit eine rote Linie überschritten. Einige rufen ihn schon zum Rücktritt auf. Aus Paris berichtet Caroline Düller.
Es gehe um mehr als um die Partei. So sieht es Éric Ciotti. Es sei notwendig, dem Land zu dienen, das in Gefahr sei. So hat es der Parteichef der konservativen Républicains im Fernsehsender TF1 gesagt. Mit Blick auf die Parlamentsneuwahlen bedeutet das eine Allianz mit dem Rassemblement National und dessen Kandidaten. Eine Allianz des rechten politischen Spektrums für alle, die sich in den Ideen und Werten der Rechten wiederfinden. Ich glaube, das Land stand noch nie so weit rechts. Es erwartet entsprechendes Handeln. Schluss mit diesen fiktiven und ein bisschen künstlichen Gegensätzen. Machen wir uns an die Arbeit, um das Land wieder aufzurichten. Zählt man die Stimmen zusammen, die der extrem rechte Rassemblement National und die rechtsnationale Partei Reconquête bei der Europawahl am Sonntag geholt haben, kommt man auf fast 40%. Ciotti sieht das Wahlergebnis als eine politische Realität, der sich die Konservativen anpassen müssten. Der geschichtsträchtige sogenannte Cordon sanitaire ist für ihn nicht mehr zeitgemäß.
Je recuse ce mot de cordon sanitaire qui aujourd'hui n'est plus adapté et totalement décalé.
Jacques Chirac hatte den Begriff Cordon sanitaire in den 80er Jahren geprägt und damit jede Zusammenarbeit mit der extremen Rechten ausgeschlossen. Über Jahrzehnte sei das die DNA der republikanischen Rechten gewesen. Niemals die Extreme, niemals den ehemaligen Front National, niemals Marine Le Pen. So hatte es Xavier Bertrand, Präsident der Region Hauts-de-France, am Morgen noch betont.
Jamais le Front National, jamais Marine Le Pen.
Entsprechend entsetzt haben viele Konservative auf Ciottis Ankündigung reagiert. Philippe Gosselin zum Beispiel. Er sitzt seit 2007 für die Konservativen in der Nationalversammlung und sagte im Radiosender France Info:
Éric Ciotti n'engage que lui.
Éric Ciotti spricht nur für sich. Er hat diese Entscheidung allein getroffen, genau wie der Präsident, als der das Parlament aufgelöst hat. Ciotti spricht von jetzt an nicht mehr für die Républicains. Ich fordere ihn auf, als Parteichef zurückzutreten. Das ist ein Gewaltstreich, ein moralischer und politischer Bruch. Bei der Europawahl am Sonntag haben die französischen Konservativen gut 7% der Stimmen geholt. Parteichef Ciotti sieht in der Zusammenarbeit mit der extremen Rechten offenbar einen möglichen Ausweg aus der drohenden politischen Bedeutungslosigkeit. Dafür nimmt er in Kauf, seine Partei zu spalten und bricht mit einem jahrzehntelangen politischen Tabu in Frankreich. Marine Le Pen, Fraktionschefin des Rassemblement National im französischen Parlament, nennt das eine mutige Wahl.
Aus Paris war das Caroline Düller. Der Paragraph 175 ist im Laufe der Jahre immer wieder geändert worden. Aus gutem Grund. Das ist nämlich der Paragraph aus dem Jahr, Achtung, 1871, also aus dem Kaiserreich, der die, Zitat, widernatürliche Unzucht zwischen Männern unter Strafe gestellt hat. Wirklich rausgefallen aus dem Strafgesetzbuch ist der Paragraph 150 eine ganze Weile später, nämlich erst vor 30 Jahren. Grund genug, sich anzusehen, wie es heute aussieht für Schwule, Lesben und alle anderen, für die überkommene Rollenbilder nicht passen, sprich für queere Menschen. Was tut die aktuelle Bundesregierung für sie? Uwe Jahn aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet.
Der Lesben- und Schwulenverband LSVD hat noch viele Forderungen, wenn es um die Gleichberechtigung queerer Menschen geht. Trotzdem sagt André Lehmann vom Bundesvorstand des LSVD über die Ampelkoalition:
Es ist mit Abstand die progressivste Regierung, die wir in den letzten Jahren hatten, wenn es um queere Rechte ging.
Da würde Sylvia Breher, Familienpolitikerin von der CDU, wohl kaum widersprechen. Allerdings ordnet sie es anders ein. Sie sieht in der Ampelpolitik für queere Menschen eher eine Überbetonung. wie sie sich ausdrückt.
Es ist aber wichtig, dass wir eine Balance haben zwischen allen Themen. Also nicht nur die Themen der queeren Community, die berechtigt sind. Wir müssen auch einen Schwerpunkt setzen bei der Familienpolitik, bei der frühkindlichen Bildung, beim Thema Gewalt gegen Frauen.
Und da tut ihr die Koalition zu wenig. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann von den Grünen, sieht das naturgemäß anders. Er nennt als Errungenschaft das Selbstbestimmungsgesetz, das Menschen erlaubt, unbürokratischer ein anderes Geschlecht anzunehmen. Zum 30. Jahrestag der Streichung des Paragraphen 175 sagt er:
Es ist vor allem gut, dass wir seitdem sehr, sehr weit gekommen sind, beispielsweise mit dem Recht auf Eheschließung für Lesben und Schwule, aber auch mit der Abschaffung anderer diskriminierender Regelungen, wie zum Beispiel bei der Blutspende. Also es hat sich viel getan, aber die Fortschritte sind leider brüchig, wenn man sich die Menschenfeindlichkeit anschaut, die es immer noch in der Gesellschaft gibt.
Und aus dieser Brüchigkeit ergibt sich bei den Betroffenen ein Bedürfnis nach Schutz, zum Beispiel durch das Grundgesetz. Bisher wird in Paragraph 3 unter anderem festgelegt, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Rasse oder seiner Behinderung diskriminiert werden darf. André Lehmann vom LSVD möchte, dass auch die sexuelle Identität darin genannt wird.
Uns läuft hier wirklich täglich die Zeit davon, weil wir müssen uns keine Illusionen machen. So groß war das Fenster, hier queere Menschen abzubilden, noch nie und wird es für eine lange Zeit nicht mehr sein.
Die Befürchtung, wenn die Ampel nicht mehr ist und konservativere oder gar rechtsextreme Parteien die Regierung bilden, könnten Fortschritte rückgängig gemacht werden. Der erweiterte Grundgesetzartikel dagegen nicht. Ob die Union einem solchen Antrag zur Änderung des Grundgesetzes zustimmen würde? Silvia Breer.
Das Ansinnen kann ich nachvollziehen. Wenn ich gute Argumente finde, dass es besser ist, es zu verankern, dann bin ich dafür, aber auch da noch nicht abgeschlossen. Wir warten auf den Entwurf und dann auf die Anhörung auch der Sachverständigen, gerade weil es der Kern unseres Grundgesetzes ist.
Ein weiterer Punkt, der wie die Grundgesetzänderung noch im Koalitionsvertrag steht, ist eine Reform des Familienrechts. Sie soll lesbischen Paaren das Leben leichter machen, indem beide Frauen als Mütter anerkannt werden und nicht erst ein langwieriges Adoptionsverfahren nötig ist. Die konkreten Gesetzentwürfe dazu und zur Grundgesetzänderung hat die Ampel allerdings bis jetzt noch nicht geliefert.
Die Menschen in Südafrika haben Anfang des Monats ein neues Parlament gewählt. Das Ergebnis haben Sie bei uns hier schon gehört. Die Regierungspartei ANC hat ihre absolute Mehrheit verloren. Die Wahl und das, was danach kommt, sprich die Regierungsbildung, das beschäftigt uns jetzt aber mal ausnahmsweise nicht. Stattdessen stellt uns Stefan Überbach, ARD-Korrespondent in Südafrika, jetzt einen Politiker vor, der einem von der Art seiner Äußerungen her seltsam bekannt vorkommen dürfte.
13.000 Kilometer Luftlinie trennen Washington und Pretoria. Aber in diesen Tagen drängt sich der Eindruck auf, dass es zwischen der US-amerikanischen Hauptstadt und der Südafrikas mal einen sehr engen Draht gegeben haben muss oder vielleicht sogar immer noch gibt. Wie Jacob Zuma, der wegen seiner vielen Skandale hochumstrittene Ex-Präsident, die Ergebnisse der südafrikanischen Parlamentswahl anzweifelt und damit die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land in Frage stellt, erinnert nämlich frappierend oder besser gesagt erschreckend an die Angriffe von Donald Trump auf das Wahlsystem der USA.
The election was rigged.
It's a rigged election.
It's a rigged system.
The process is rigged.
Die Wahl war manipuliert, schimpft Trump seit seiner Niederlage gegen Joe Biden bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Bei Jacob Zuma klingt das im Ton zwar etwas freundlicher, in der Sache aber genauso knallhart.
Well, the results are not correct. Many things have gone wrong.
There is a lot that is going to come out.
Die Ergebnisse sind nicht korrekt. Viele Dinge sind schiefgelaufen. Da wird noch eine Menge rauskommen. Knapp 15% hat Zuma mit seiner neuen MK-Partei geholt. So steht es jedenfalls im amtlichen Endergebnis. Das kann nicht sein, sagt der mit allen Wassern gewaschene 82-jährige Politprofi und spricht von einer sehr ernsten Sache. Dunkle Mächte hätten Stimmen verschoben und MK damit um die Zweidrittelmehrheit gebracht.
It is very, very serious. There are numbers that have been pushed from one direction to the other. We know it.
Wie Trump behauptet auch Zuma, für den Wahlbetrug Beweise zu haben, legt diese aber nicht vor, sondern ruft stattdessen das südafrikanische Verfassungsgericht dazu auf, die erste Sitzung des neu gewählten Parlaments zu verschieben und lässt seinen Generalsekretär Verschwörungstheorien verbreiten, etwa über breit angelegten Stimmenklau, angebliche Kontakte der unabhängigen Wahlkommission zu US-amerikanischen Hightech-Firmen und direkte Einflussnahme aus dem Ausland.
There is foreign interference in our elections, we know.
Zwei ehemalige Staatschefs, die zurück an die Macht wollen, zwei skrupellose Populisten, zwei verurteilte Straftäter. Zuma und Trump haben trotz ihrer politischen Unterschiede erstaunlich viel gemeinsam. So viel, dass in südafrikanischen Medien schon von Truma Zump die Rede ist. Beide attackieren die unabhängige Justiz, beide wurden wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen bestraft, beide sehen sich in einer Opferrolle und beide sind in der Lage, ihre Anhänger rhetorisch aufzupeitschen. Kämpft für euer Land, heißt es bei Trump. Macht uns bloß keinen Ärger, bei Zuma.
You fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
I'm hoping whoever is responsible is hearing. Don't start trouble when there is no trouble.
Die Sicherheitsbehörden haben ihre Präsenz in Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal vorsichtshalber deutlich aufgestockt. So wie Donald Trump bei den Republikanern ist auch Jacob Zuma in seiner MK-Partei die alles und alle dominierende Führungsfigur. Anders als Trump hat Zuma aber keine traditionsreiche Partei gekapert, sondern einfach eine neue gründen lassen. Und auch das unterscheidet die beiden ehemaligen Staatspräsidenten. Ohne Zuma dürfte MK sehr schnell in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Für die Republikaner ohne Trump gilt das wahrscheinlich nicht.
Apple war lange Zeit vorsichtig mit künstlicher Intelligenz. Klar, es gibt die Sprachassistentin Siri, aber wer sich mit ihr mal unterhalten hat, der weiß, dass die Technik dahinter schon ein bisschen älter ist. Jetzt der Paukenschlag. Apple will mit dem KI-Hersteller OpenAI zusammenarbeiten und dessen KI ChatGPT auch ins iPhone bringen. Nils Dams berichtet aus Kalifornien.
Die große Eröffnungspräsentation dauert 67 Minuten, bis Apple-Chef Tim Cook zum ersten Mal künstliche Intelligenz sagt. Es ist wie immer. Erst gibt es eher weniger wichtige Ankündigungen, aber eigentlich warten alle nur auf die großen Ankündigungen. Apple spricht bei seinen eigenen KI-Systemen von Apple Intelligence.
The new personal intelligence system that
die soll die Geräte noch persönlicher machen.
Even more useful and delightful.
Eine der wichtigsten Änderungen, Apple will den Sprachassistent Siri überarbeiten. Den gibt es schon seit 13 Jahren, das Problem bisher. So richtig hat Siri nicht immer verstanden, was wir eigentlich wollen.
Hey Siri, kannst du mal meine Mutter anrufen?
Verstehe ich richtig? Du möchtest Frau Zengel anrufen?
Nein, meine
Mutter. Okay. Ich tue es nicht.
Neue KI-Systeme können mittlerweile wesentlich besser mit Sprache umgehen, den Kontext erkennen und oft auch sinnvolle Antworten geben. Die größere Idee dahinter, wir Nutzer sollen uns nicht mehr so mit einzelnen Apps beschäftigen. Wir sagen der KI, was wir möchten, die soll das dann regeln. Damit es auch gut funktioniert, arbeitet Apple mit OpenAI zusammen. Apple-Manager Craig Federici. Wir starten mit der besten KI, ChatGPT von OpenAI.
Powered by GPT-4o.
Mit anderen Worten, Apples eigene KIs werden auch in die iPhones eingebaut, sind aber qualitativ noch nicht so weit. Deshalb wird ChatGPT zusätzlich ins Apple-Smartphone integriert. User können mit ihren Apple-Geräten künftig mit KI auch Bilder oder persönliche Emojis erstellen. Auch Abschriften von Telefonaten oder E-Mail-Zusammenfassungen sollen möglich sein. Was die Funktionen angeht, schließt Apple hier eine Lücke zur Konkurrenz. Google, Meta oder auch OpenAI bzw. ChatGPT selbst bieten Ähnliches. Unterscheiden will sich Apple beim Thema Datenschutz. Die KIs sollen größtenteils direkt auf den Geräten laufen. Bei einer Anfrage wird analysiert, ob sie direkt auf dem Gerät verarbeitet werden kann. Wenn sie komplexer ist, werden die dafür nötigen Daten an Apple-Server geschickt. Auf die Apple keinen Zugriff habe, verspricht Federici und, dass das unabhängige Fachleute überprüfen können. Was die Datensicherheit angeht, ist Nilay Patel skeptisch.
I am very skeptical.
Er ist der Chefredakteur des Tech-Magazins The Verge.
In particular, when you move data off a device
and onto the internet.
Besonders wenn persönliche Daten von einem Gerät ins Netz geschickt werden, sind Datenschutzbehörden auf der ganzen Welt misstrauisch, wie privat die Daten wirklich bleiben. Deshalb muss Apple da sehr transparent sein, wie das genau funktionieren soll. Allerdings kommen Apples neue KI-Feature erst im Herbst und erstmal nur auf Englisch raus. Wer sie nutzen will, braucht dann mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer. Damit will Apple offenbar einen Anreiz schaffen, die neuen und teuren Top-Geräte zu kaufen.
Nils Dams über die Intelligenz in unserer Hosentasche. Das Wetter, der Abend bleibt freundlich und trocken, nur im Norden kann es ganz vereinzelt ein paar Schauer geben. In der Nacht klar, trocken und dementsprechend frisch, 7 bis 3 Grad. Morgen dann erst freundlich, später kommen Quellwolken dazu, aber nur vereinzelt Schauer, 15 bis 19 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Stefan Eising, vielen Dank Ihnen fürs Interesse.